Für den Sonntag in Gokavitz sind zwei elementare Lesungen vorgesehen. Ganz zentrale Texte der Bibel, die hier auch schön gegenübergestellt sind, aufeinander bezogen, und zwar aus dem ersten Buch Mose vom Sündenfall und dann aus dem Evangelium nach Matthäus die Geschichte von der Versuchung Jesu. Zwei Versuchungsgeschichten mit unterschiedlichem Ausgang. Ich lese aus 1. Mose 3 die Verse 1 bis 10. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib: Ja, sollte denn Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und werdet wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und als sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, da versteckte sich Adam mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Gegenüberstellung zur Geschichte vom Sündenfall, eine Versuchungsgeschichte, jetzt aus Matthäus 4, Jesu-Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. 5. Mose 8, Vers 3. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? Dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, Vers 11 und 12, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, 5. Mose 6, Vers 13, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieser erste Sonntag der Passionszeit, der knüpft an am Thema des Epiphaniasfestes. Wir haben ja hier lange den Epiphaniasstern gehabt, Erscheinung, der Stern erschienen bei der Geburt Christi. Und Erscheinung heißt aber eben vor allen Dingen Erscheinung des Herrn. Christus erscheint. Dieses Fest Epiphanias, Dreikönigsfest auch genannt, bezeugt, dass Gott unter uns erschienen ist, und zwar als Mensch unter Menschen, als Licht in der Finsternis. Aber der Sonntag in Vocavit, den wir heute feiern, berichtet nun, wozu er erschienen ist. Wie wir schon im Wochenspruch gehört haben, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und nun folgt also die Passionszeit, ungefähr 7 Wochen bis Ostern, und sie zeigt uns, auf welche Weise Jesus das getan hat. Und dann kommt der Osterfestkreis und er zeigt uns, welche Konsequenzen das für uns hat. Also in den nächsten Wochen der Passionszeit wird es immer um die Frage gehen, die im Hintergrund steht: Wie hat Jesus die Werke des Teufels zerstört, die Macht der Sünde besiegt? Wie hat er diese Welt überwunden? Es ist ja gar nicht mehr modern, überhaupt von diesen Dingen zu reden. Also man hält das ja alles für Mythen. Seht ihr, das ist, sagt man, das ist alles Mythologie und das ist alles Quatsch, nicht? Also was die Bibel sagt, ist alles Quatsch. Nur die Leute haben ja keine Antworten. Man muss noch einmal schauen, was die Beschäftigung mit den Schrecken der Weltkriege für eine Ratlosigkeit hinterlässt. Man sagt, wie konnte das eigentlich alles geschehen? Oder auch heute? Und alle Menschen, die daran beteiligt waren, haben alle nur das Beste gewollt. Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung mit Marcel Reich-Ranicki. Und da ging es um die Frage, war Hitler und seine Helfer, waren das Menschen? Ist ja unmenschlich gewesen, ne? War er ein Mensch? Und Reich-Ranicki sagte, natürlich war er ein Mensch. Was denn sonst? War er ein Elefant, oder? Alles Menschen. Ich habe gestern noch gelesen, einer der Architekten des Holocaust, der beteiligt war an der Umwandlung der Ghettos in KZs letztlich dann, der Massenerschießungen im Osten. Ein Familienvater. Der hatte seine Kinder lieb und sein Umfeld. Ein freundlicher Mann. Und Millionen Deutsche sagen, das haben wir ja alles nicht gewollt. Hatten das alles mitbekommen, was in den Parteiprogrammen stand, die ganze Hetze gegen die Juden und die Rassengesetze schon ganz früh, ne, 34, 35 schon die Rassengesetze, war alles klar. Haben sie gejubelt und dann heißt es am Ende, ja, aber das haben wir ja nicht gewollt. Und dann guckt mal, ob ihr eine Antwort findet auf die Frage, wie das geschehen konnte. Dass eine ganze Gesellschaft wie ferngesteuert auf einmal einen solchen Weg geht. Und Einzelne haben sich dagegen gestellt, haben ihr Leben eingebüßt, aber sie konnten es nicht aufhalten. Martin Luther hat gesagt, diese Menschheit ist vollständig gefangen und unter einer Fremdherrschaft, unter der Gewalt der Finsternis. Und ich glaube, dass wenn man in die Welt auch heute hineinblickt, was sich so ereignet, welche Unsinnigkeiten da geschehen, und man kann es nicht aufhalten, nicht? Diese Menschheit ist verloren, sie ist in einem so großen Verhängnis. Und wo immer wir teuflischen Werken begegnen, da wünschen wir doch, sie überwinden zu können. Wenn zum Beispiel Zwietracht und Streit eine Familie zerrütten, wer will das denn? Oder wenn Menschen andere Menschen zerstören, wenn Krieg Länder verwüstet und Heerscharen von Menschen tötet oder verstümmelt, wenn Misstrauen regiert, wenn Hass die Leute blind macht oder wenn Hoffnungslosigkeit Einzelne in den Suizid hineintreibt. Wir möchten das doch nicht, wir möchten das doch gerne überwinden, damit das Gute und Förderliche wachsen kann. Wir möchten Abgründe überwinden und Frieden schaffen, wir möchten das alles, aber wie? Wie? Wir merken, dass wir mit unseren Mitteln gar nichts ausrichten. Und wie schafft es Jesus? Das Votum vom Sieg Jesu, der die Werke des Teufels zerstörte, eröffnet die Passionszeit. Und das ist sehr gut gewählt. Denn Jesus zerstört die Werke des Teufels durch Leiden. Passion heißt Leiden. Wenn man die Evangelien anschaut und das mal genau auszählt, also ich habe das nicht gemacht, ich habe es gelesen, woanders. Wenn man das auszählt, die Texte, die Verse, dann stellt man fest, dass aus den 30 Lebensjahren nach der Geburt Jesu uns fast nichts berichtet wird. Und dann haben wir ungefähr 2/3 der Texte der Evangelien, die erzählen von 3 Jahren, die Jesus gelebt und gedient hat. 2/3 der Evangelientexte, nur 3 Jahre von über 30 Lebensjahren. Und 1/3 dieser Texte beschreibt nur die letzte Woche. Diese letzten Tage des Leidenswegs Jesu. So wichtig sind diese Tage der Karfreitagswoche. Und es erscheint also, wenn man die Evangelien so liest, als sei das ganze Leben Jesu nur auf dieses eine Ziel hinausgerichtet, nicht? Also wenn man im Johannesevangelium zum Beispiel mal liest, da kommt gleich in Kapitel 1, kommt diese wichtige Aussage über Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wird. Gleich zu Beginn. Und dann in Kapitel 2 erzählt uns Johannes schon die Geschichte von der Tempelreinigung. Und in allen anderen Evangelien, in den 3 anderen Evangelien, ist diese Geschichte der Tempelreinigung der Auftakt für die Karwoche, nicht? Jesus treibt da die Händler raus und das bringt sozusagen den Konflikt ja auf den Höhepunkt zum Eskalieren. Das heißt, wer das Evangelium nach Johannes liest, der sieht, aha, gleich am Anfang, somit das Erste, nicht, wird davon berichtet, alles, was jetzt kommt, steht schon unter diesem Fokus der Passion. Die Botschaft ist klar, das Leben Jesu war Leiden. Er sollte die Sünde wegnehmen, er sollte diese Welt überwinden und allen, die zu ihm kommen und die an ihn glauben, sollte er neues Leben geben. So sagt es Johannes, allen, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, Jesus zerstört die Werke des Teufels durch Leiden. Jesus hat vielfältig gelitten. Er hat zum Beispiel gelitten unter dem Widerspruch und Widerstand der Schriftgelehrten. Also ich weiß nicht, wie sehr Sie damit zu tun haben. Manchmal ist das, kann es familiär sein, manchmal in der Nachbarschaft, oft aber auch im Zusammenhang mit der Arbeit, ne? Dass einem so Widerspruch entgegenkommt. Das ist schwer zu ertragen, oder? Er litt unter dem oberflächlichen, heuchlerischen, religiösen System. Jesus litt daran, wie die religiösen Menschen in lauter Oberflächlichkeiten sich verloren und in ihrer Heuchelei versanken. Er litt auch unter dem selbstgewählten Unglück so vieler verirrter Menschen. Da heißt es im Evangelium, er schaute die Menschenmassen, und es jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus leidet an dem Zustand dieser Welt, der Menschen, der Massen. Er litt unter dem Unverständnis seiner eigenen Familie, an der Trägheit seiner Jünger. Er litt unter falschen Unterstellungen, Anfeindungen, böser Kritik. Er litt unter Verrat, Verleugnung durch seine engsten Freunde. Man kann das alles zusammenfassen und sagen, er litt unter den Menschen. Er litt unter den Menschen, für die er gekommen war und die er liebte. Und da ist nämlich ein Zusammenhang. Man leidet selten unter Menschen, die man hasst. Man leidet dann an seinem eigenen Hass, nicht? Man leidet an Menschen, die man liebt, wenn sie in die Irre gehen, wenn sie leiden, wenn ihr Leben zerstört wird, wenn sie einen abweisen. In all diesen Auseinandersetzungen und Leiden aber verhielt Jesus sich ganz anders, als es für Menschen typisch ist. Jesus blieb immer ganz klar in seinen Aussagen, unverrückbar klar und deutlich. Er sprach offen zu denen, die er kritisierte, er sprach nicht hinten herum. Machen wir ja oft nicht, dass wir vorne herum den Konsens suchen und hinten herum aber dann uns doch aufregen. Das hat Jesus nie gemacht. Er hielt allen die Tür offen, auch denen, die ihn schmähten, die ihn verurteilten. Er wollte nicht sein Ego behaupten oder eine gute Figur machen, nicht die Anerkennung der Leute suchen. Er taktierte nicht herum. Es ging ihm um die Ehre Gottes, nicht um seine eigene Ehre. Es ging um Gottes Willen und Gottes Wort, nicht um seinen eigenen Vorteil. Und deswegen war Jesus bereit, Leid zu tragen, und er musste dieses Leid, das auf ihn zukam, nicht um jeden Preis vermeiden. Seht ihr, und das ist bei uns Menschen aber üblich. Wir wollen Leid um jeden Preis vermeiden. Uns geht es um Selbstbehauptung. Uns geht es darum, dass wir die eigene Ehre sichern, eigene Vorteile, dass wir Leiden vermeiden in der Meinung, wir hätten ja eigentlich nur das Gute verdient, nicht? Wann immer die Menschen fragen, warum ist da ein Leid, stellen sie diese Frage ja, weil sie zutiefst der Meinung sind, sie haben nur das Gute verdient. Wie absurd ist denn diese Vorstellung? Da lebt jemand 40 Jahre, 50 Jahre gesund und gesegnet, und dann kommt plötzlich eine Krankheit, und dann ist die Frage, warum? Man fragt nicht, warum war ich 50 Jahre lang gesund? Warum sind meine Kinder gesund? Warum sind sie geraten? Warum haben sie einen Beruf? Warum habe ich Enkel? Nein, wir sind zutiefst der Meinung, wir hätten immer nur das Gute verdient. Wie oberflächlich ist das? Wie verlogen eigentlich? Es ist all diese Gesinnung und Haltung, die Menschen haben, die für uns typisch ist, eigentlich die Gesinnung des Teufels. Jedenfalls ist sie dem sehr ähnlich und verwandt. Denn Satan ist ein stolzer Geist. Und was er tut, das entspringt dem Hochmut. Wir haben ja die Geschichte des Sündenfalls gehört. Es ist eigentlich ist das wirklich eine Bildergeschichte, die ein Kind verstehen kann, nicht? Worum es da geht. Gott spricht eine ganz einfache Sprache. Er sagt uns die wichtigen, tiefen Dinge des Lebens, die Wahrheit über uns, sagt er uns in ganz einfachen Geschichten. Und da heißt es nun also, dass der Mensch in diesem Sündenfall einer fremden Stimme folgte, nicht der Stimme Gottes. Und sie zeigt uns auf, welche tiefsitzenden Triebe uns bestimmen. Nämlich, dass wir nicht uns genügen lassen mit dem, an dem, was uns von Gott geschenkt ist, nicht? Da ist also ein Garten voller Bäume, und der Blick wird gerichtet auf einen, auf den einen. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was Gott uns gegeben hat. Wir wollen mehr, wir wollen höher hinaus, wir wollen uns emanzipieren von Gott, dem wir zutiefst misstrauen. Nein, Gott will nicht, dass ihr klug werdet. Er will euch etwas vorenthalten. All das ist auf unserer Festplatte gespeichert. Deswegen ist diese Geschichte wahr, versteht ihr? Es gibt immer so viel Streit darum, ob die Bibel Mythen hat, ist doch alles Nonsens. Die Menschen wissen eigentlich, dass auf der Festplatte ihres Herzens genau diese Dinge gespeichert sind. Hochmut, sich emanzipieren wollen von Gott, es besser wissen, den Platz Gottes einnehmen. Jesus aber hat ein ganz anderes Programm. Er sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Und Demut ordnet sich Gott unter und ist bereit, auch mal den niedrigeren Weg zu gehen, den unteren Weg. Ein sanftmütiger Geist kann Leiden ertragen, anstatt sie immer vermeiden zu wollen und dann in der Vermeidung eigenes Leides das vielleicht anderen aufzuerlegen, nicht? Machen wir ja manchmal. Wir wählen den für uns einfacheren Weg, ohne Rücksicht auf Verluste. Das müssen andere dann ausbaden. Wir werden schnell aggressiv, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, und verfestigen dann den Streit. Wir gehen nicht den unteren Weg. Und der Volksmund sagt, der Klügere gibt nach. Und wisst ihr, was das bedeutet? Man hat das schon erkannt. Aber man will trotzdem der Sieger sein. Und dann geht man den unteren Weg, weil man erkannt hat, das ist besser, und sagt dann aber, der Klügere gibt nach. Haha, wenigstens bin ich der Klügere und der andere ist doof. Wir können es nicht anders. Es geht uns immer um das eigene Wohlbefinden. Und wem es um das eigene Wohlbefinden geht, der kann die Werke des Teufels nicht überwinden. Denn dieser Egoismus ist ja selbst eine teuflische Haltung. Wie wollen wir da überwinden? Es wird uns nicht gelingen, niemals. Diese Menschheit wird nicht überwinden, die Werke des Teufels. In der Versuchungsgeschichte sehen wir, dass Jesus dreimal auf etwas sehr Reizvolles verzichtet, auf ein menschliches Bedürfnis verzichtet und sich Gott unterordnet. Und wir sehen da das körperliche Verlangen, also in diesem Falle ist es Hunger natürlich nach einer so langen Fastenzeit. Aber es sind ja auch andere körperliche Dinge. Der Körper verlangt immer danach, dass seine Bedürfnisse gestillt werden. Hunger, Durst, auch Sexualität gehört dazu. Der Mensch will immer alles möglichst sofort haben, immer möglichst jedes Bedürfnis stillen. Wir sind unersättlich geworden durch die Sünde. So heißt es ja in der Geschichte, die Frucht war verlockend anzuschauen. Es war eine Freude für die Augen. Und dieses Programm ist auf unserer Festplatte einprogrammiert. Das größte Einfallstor für den Verführer, das wir immer haben wollen. Aber Jesus nicht. Das Begehren und Willen des Leibes lässt er nicht über sich regieren, sondern er herrscht darüber, weil er ohne Sünde war. Deswegen fand Satan hier überhaupt gar keinen Eingang. Und genauso verhält es sich mit dem seelischen Verlangen. In diesem Falle bietet ja er Jesus die Macht an. Es kann auch Reichtum und Ruhm genannt werden. Es ist mit den Bedürfnissen der Seele ganz ähnlich. Das Begehren nach Wissen und Macht. Verlockend war die Frucht, weil sie klug macht. Man will wie Gott werden. Das ist ein Menschheitstraum. Bis heute. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel, in den Himmel hineinzuwachsen, zeigt das genauso wie eben die Geschichte vom Sündenfall. Man will alle Grenzen durchbrechen in Wissenschaft und Politik. Und immer offener wird das auch gesagt von Menschen des öffentlichen Lebens, Politikern, Wissenschaftlern. Wir wollen den Himmel durchbrechen. Wir wollen alle Grenzen überwinden. Wir schaffen alles ab, alle ethischen Bedenken werden beiseite geräumt. Wir machen es einfach, weil wir es können. Das ist aber nicht nur im Großen so, sondern auch im persönlichen Leben, wo jeder Einzelne am liebsten sein eigener Gott sein möchte. Seine eigenen Regeln festlegen. Die Sucht nach Anerkennung, Ehre. Die Sucht nach Erfolg, alles ist genau darin begründet. Aber Jesus, heißt es, suchte nicht Ehre bei den Menschen. Und darum war er hier nicht verwundbar. Aber wir. Und zuletzt ist noch das geistliche Verlangen. Hier so ein eigenmächtig herbeigeführter Gottesbeweis. Nicht? Bist du Gottes Sohn, stürz dich hinab, Gott wird dich ja dann bewahren. Nicht? Man will es herauskitzeln. Man will Gott beweisen. Der Mensch hat das Bedürfnis, irgendwie Gott in den Griff zu bekommen. Nicht kindliches Vertrauen zu dem Gott, der uns geschaffen hat, steht auf unserer Agenda, sondern Misstrauen. Der von Gott entfremdete Mensch ist immer misstrauisch Gott gegenüber und auch ängstlich. Da muss er sich verstecken, er flieht vor Gott. Da gibt es viele Formen der Gottesflucht, der Atheismus ist nur eine Form. Aber wer religiös ist, und viele Menschen sind ja religiös, der will Gott für die eigenen Zwecke gebrauchen. Da will man seine Neugierde stillen und sehen, dass Gott auf der eigenen Seite ist. Nicht? Gott ist auf meiner Seite, das will ich beweisen. Durch Gott will man am liebsten eine Art Supermann werden. Weil Jesus ja gesagt hat, nicht, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Das reizt uns. Viele Christen, auch ganz fromme, gerade in sehr lebendigen, charismatischen Gemeinden, sind viel mehr damit beschäftigt, mit diesen Sätzen Berge zu versetzen, Kranke gesund zu machen, Wunder zu erleben, viel mehr mit diesen Dingen beschäftigt, als mit der Ansage, Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Diese Sätze sind nicht so schick. Jesus Christus wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Er brauchte dafür keine Beweise. Er war gar nicht anfällig für diese Versuchung, weil er im Einklang und im Frieden mit Gott war. Warum sollte er denn Gott auf die Probe stellen? Warum denn eine solch sinnlose Probe? Von uns aber wird keiner die Werke des Teufels überwinden. wenn er nicht den üblichen menschlichen Trieben abgestorben ist. Solange das alte, durch die Sünde geprägte Programm in unserem Leben aktiv ist, werden wir nicht siegen können. Das ist die klare Aussage der Passionszeit. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und das ist der eigentliche Grund für die Kritik am christlichen Glauben und auch an der Botschaft, die die Kirche über Jahrhunderte gebracht hat. Das ist der eigentliche Grund. Man will es nicht. Gott zwingt keinen. Er fordert heraus, er fordert zum Glauben, wie wir das auch in den Thementagen genannt hatten. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Aber du musst auch wirklich entscheiden. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.